Herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge Echte Stimmen, dem Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich bin Mitarbeiterin in der Selbsthilfe-Kontakt- und Beratungsstelle Berlin-Mitte. Und mit diesem Podcast möchten wir euch die Möglichkeit geben, mehr über die Selbsthilfewelt in Berlin zu erfahren. In unserer ersten Folge soll es darum gehen, wie gründe ich eine Selbsthilfegruppe? Was ist eigentlich eine Selbsthilfegruppe ganz allgemein und auch wer steckt denn dahinter? Wir wünschen euch viel Spaß bei der allerersten Folge unseres neuen Podcasts Echte Stimmen. Ella, ich freue mich total, dass du heute bei uns bist zur ersten Aufnahme mit einer Interviewpartnerin sozusagen in unserem neuen Podcast Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt auch, dass du hier bist. Ich freue mich total, dass du dich direkt bereit erklärt hast, einfach als erste, ich nenne dich Gästin.
Sehr gern.
Als erste Gästin hier herzlich willkommen heißen zu dürfen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Dann sind wir schon zwei, die ein bisschen nervös sind. Das ist auch gut. Ist mein erster Podcast, den ich mache.
Ja, schön. Und wir sind dabei. Das freut mich.
Genau.
Wir haben ja eine extra Aufnahme gemacht, wo wir so ein bisschen erklären, was wir eigentlich wollen mit diesem Selbsthilfe-Podcast. Und mit dir haben wir uns überlegt, würden wir einfach ein bisschen mehr in die Bereiche gehen, was ist eigentlich eine Selbsthilfegruppe? Und dazu haben wir uns auch überlegt, dass wir nochmal ein bisschen auch die hauptamtlichen Menschen kennenlernen wollen, beziehungsweise die Organisationen, die dahinter stecken und deswegen auch ein bisschen mehr mit dir über die Selbsthilfe-Kontakt- und Beratungsstellen sprechen möchten. Also wir haben sozusagen zwei Themen heute, die wir gemeinsam, worüber wir uns unterhalten werden heute. Ich würde aber gerne, damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem ich hier sitze, würde ich dich einfach gerne noch mal ein bisschen vorstellen. Falls ich was vergessen sollte, bitte fühl dich frei und ergänze gerne.
Wenn es wichtig ist, mache ich das.
Genau. Okay, wunderbar. Genau, du bist Ella Wassing und du bist 52 Jahre alt. Mhm. Und genau, du bist die Geschäftsführerin des Dachverbands Selco. Wie es schon sagt, der Name der Dachverband aller Selbsthilfe-Kontakt- und Beratungsstellen hier in Berlin.
Ja.
Ich würde gerne von dir selber hören, weil du kommst ja aus einem anderen Bereich. Vielleicht kannst du uns kurz nochmal sagen, wo du herkommst, wenn ich das so fragen darf.
Ja, gerne. Also ich bin Politologin von Haus aus und habe aber ich habe auch eine Zusatzausbildung zur PR-Beraterin und habe dann viele Jahre in der Öffentlichkeitsarbeit, im Journalismus letztendlich auch gearbeitet, Öffentlichkeitsarbeit für den Deutschen Presserat gemacht. Habe dann aber mit 40 tatsächlich nochmal studiert nebenberuflich und zwar Sozialmanagement. Ich habe damals ehrenamtlichen Besuchsdienst gemacht, habe eine ältere Dame begleitet, konnte das nebenberuflich auch machen und habe dann eben, wie das so ist mit 40, nochmal überlegt, dass mein Weg doch vielleicht nochmal woanders hingeht und habe dann Sozialmanagement studiert und ja, die erste Stelle, nachdem ich meinen Master in der Tasche hatte, hat mich in die Selbsthilfe geführt.
Wow.
Das war ein Zufall, aber ich bin da so mit Leidenschaft reingegangen und habe so viele tolle Menschen kennengelernt, so viel Tolles erlebt.
Das ist ganz schön mutig, würde ich sagen. Das nochmal mit 40 zu sagen, okay, ich schlage nochmal einen anderen Weg ein, da bist du schon auch ein Vorbild, vielleicht sogar für viele.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass das heute immer mehr Menschen machen und die Erwerbsbiografie ist nicht mehr so wie früher, dass man 30 Jahre in einem Unternehmen bleibt, sondern man hat eben heutzutage die Chance, tatsächlich sich mit 40 auch nochmal neu zu erfinden und zu sagen, das, was ich mir erst mit 20 als Ausbildung gemacht habe oder als Studium, ist nicht das, was ich mein Leben lang unbedingt machen will. Und wenn man dann merkt, man hat ein Herz für etwas anderes, warum nicht mit 40 das nochmal probieren?
Ich würde trotzdem gerne nochmal das ein bisschen genauer von dir hören, wie der Prozess war, dass du gesagt hast, okay, ich werde in die Selbsthilfe einsteigen. Ich formuliere das jetzt bewusst so.
Ja. Also wie gesagt, da war jetzt schon viel Zufall dabei. Ich hatte halt dann eben Sozialmanagement studiert. Es war klar, ich möchte eben in eine Leitungsposition, ich möchte etwas im sozialen Bereich machen. Und da war eben die Ausschreibung eines Geschäftsführers bei der Deutschen Kronkolitis-Vereinigung. Und ich hatte mit dem Thema noch gar keine Berührung und habe da eigentlich erst angefangen, über Selbsthilfe zu lesen.
Ah ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gilt für mittlerweile ja ganz, ganz viele Menschen, die ich kennengelernt habe, aber für mich war das damals sehr, sehr eindrucksvoll, die Menschen eben, die mit chronischen Darmerkrankungen leben, vor allem auch mitzubekommen, wie viele junge Leute da betroffen sind und leider immer mehr, was die auf die Beine stellen, was die tatsächlich also über diesen Verband auch für ein Gewicht teilweise haben in der Fachwelt, bei Fachärzten, Fachkongressen. Und vor allen Dingen da auch zu sehen, wie viel Kraft das den Menschen gibt. Und ich habe Leute kennengelernt und bin zum Teil auch noch in Kontakt mit den Menschen, die maximal noch vier Stunden am Tag überhaupt zum Beispiel arbeiten können, weil sie selber körperlich auch so dann am Ende sind aufgrund eben ihrer Erkrankung. Und die trotzdem mit so viel Spaß ihrer Arbeit nachgehen, nebenbei noch Ehrenamt machen, ihren kleinen Balkon fliegen und sich tierisch freuen, wenn sie mal eine Radtour machen können von einer Stunde oder so, weil das schon für die ein etwas ganz Besonderes ist. Und solche Menschen habe ich so viele kennengelernt mittlerweile. Aber am Anfang war das so für mich auch, wo ich dachte, wow, was für eine Kraft steckt dahinter und was kann ich davon alles lernen? Also es ist schon, ich finde die Menschen in der Selbsthilfe, ich finde viele sehr, sehr inspirierend und stark, unheimlich stark. Und das wissen die manchmal gar nicht selber. Das sind ja beeindruckende Menschen und Geschichten, die ich jetzt so mitbekommen habe.
Ja. Ich bin ja jetzt seit ein bisschen länger als 2 Jahren auch hauptamtlich dabei und deine Begeisterung hat mich immer angesteckt.
Das ist schön.
Genau, ich finde, du hast auch wirklich uns alle immer gut begeistert. Manchmal hat man das ja auch, dass man mal denkt, oh, ist das wirklich das Richtige? Und es war immer so, wenn man im Gremium saß mit dir, danach wusste man, oder weiß, von meiner Seite aus wusste ich auch immer, ja, das ist richtig, was wir hier machen, Selbsthilfe ist gut und scheinbar.
Ja, es gibt so viele tolle Sachen, die man machen kann und ich finde die Leute in der Selbsthilfe so inspirierend. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, in der Geschäftsführung eben von einem Verband auch gestaltend zu wirken, dann ist das einfach was Tolles.
Ja.
Hat Spaß.
Ja. Ich freue mich total, dass du heute hier mit uns die Podcast-Aufnahme machst. Wie schon angekündigt, würde ich gerne mit dir so ein bisschen, weil wir ja relativ neu dabei sind und wir wollen ja ein bisschen aufklären, was genau sind eigentlich Selbsthilfegruppen. Oft ist es ja so, dass in der Gesellschaft da entweder ganz wenig gewusst wird oder das Bild sogar falsch dargestellt wird. Und deswegen würde ich dich einfach mal fragen, ganz plump, was sind Selbsthilfegruppen?
Naja, in erster Linie sind es Gruppen oder ja, von Menschen, die sich treffen, weil sie ein gemeinsames Thema haben. Das ist vor allem im Gesundheitsbereich so, also es sind vor allem gesundheitliche Themen, aber auch soziale Themen, die Menschen zusammenführen. Und zu sagen, ich möchte mich mit Gleichgesinnten austauschen. Ich möchte jemandem nicht erklären müssen, was es heißt, eine Krebserkrankung zu haben. Oder einen Vater oder einen Ehemann zu haben, vielleicht der Alkoholiker ist. Dann möchte ich vielleicht mit anderen Angehörigen, die ebenfalls in so einer Situation sind, sprechen, die einfach wissen, wie es sich anfühlt, was es bedeutet und die mich dann auch unterstützen können. Mhm. Und Selbsthilfegruppen treffen sich eben zu wirklich allen möglichen Themen und haben, das habe ich auch gelernt, teilweise ein so großes Fachwissen in ihrem eigenen Gebiet, dass es einfach beeindruckend ist. Mhm. Dass es ehrlich gesagt sogar eine Fachkompetenz ist oder gibt bei einigen Menschen in der Selbsthilfegruppe oder in Selbsthilfegruppen, die auch Ärzte anerkennen müssen und sollten. Es gibt auch immer mehr Ärzte, die das tun, aber leider immer noch nicht genug. Gebe ich gleich ein Beispiel dazu. Mhm. Ich habe eben meine erste Stelle im Sozialbereich war dann die Geschäftsführung eben auch in der Deutschen Crohn-Colitis-Vereinigung. Und da bin ich sehr vielen Menschen eben begegnet mit schweren Darmerkrankungen, chronischen Darmerkrankungen, die eben teilweise in sehr jungen Jahren schon ein Stoma hatten, das heißt einen künstlichen Darmausgang. Ich mochte mir nie vorstellen, wenn mir sowas als Teenager passiert wäre, was das auch bedeutet. In diesen Selbsthilfegruppen und überhaupt in diesem Verband auch, habe ich dann gelernt, dass es da Menschen gibt, die wissen so viel mehr über ihre eigene Erkrankung, über Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa zum Beispiel, als ein Allgemeinarzt, zu dem sie sonst gehen. Der kann, das ist auch kein Vorwurf an die Allgemeinärzte, die können nicht jede Krankheit bis ins Detail kennen. Aber wenn ein Allgemeinarzt eben jemanden gegenüber sitzen hat, der eben in einer Selbsthilfegruppe ist, zum Beispiel mit Morbus Crohn, der sich da sehr mit auseinandergesetzt hat, mit Fachärzten gesprochen hat, dann ist es manchmal eher so, dass der quasi eine Fortbildung bekommt von den Betroffenen. Mhm. Und ich finde es dann gut, wenn Ärzte das auch anerkennen können und sagen können, ja, ich kann nicht alles wissen und Sie sind hier die Fachperson. Mhm. Und dass es auch Ärzte gibt, die auch teilweise zu Fachkongressen Betroffene einladen. Mhm. Weil ja. Die natürlich, die haben die Erkrankung, die wissen, was es bedeutet, dieses und jenes Medikament zu nehmen, was das für Nebenwirkungen haben kann und die auch über psychische Auswirkungen sprechen können. Und deswegen Selbsthilfegruppen sind eben sehr viel mehr als nur der Austausch untereinander. Sie haben mittlerweile oder können mittlerweile auch wirklich einen gesellschaftlichen oder stellen einen gesellschaftlichen Wert dar, wenn sie nämlich es schaffen, auch rauszugehen sozusagen und auch mit Fachärzten zum Beispiel, mit Ärzten in Kontakt zu kommen, mit anderen Gruppen im Gesundheitswesen und ihr Wissen da bekannt zu machen.
Ja.
Weil davon profitieren dann wieder die nächsten Betroffenen, die eben auch diese Krankheit haben. Mhm.
Würdest du sagen, dass ein Ergebnis oder ein ich sage mal, Benefit von Selbsthilfegruppen ist, dass, du hast es vorhin so schön gesagt, dass man nach draußen geht und mehr darüber spricht, dass Selbsthilfegruppen dazu beitragen, dass man sich mehr traut auch, nach außen zu gehen mit der eigenen Erkrankung, darüber zu sprechen, vielleicht sogar auch mal dem Arzt zu widersprechen, wenn der eine Meinung hat, die man vielleicht aus der Selbsthilfegruppe anders gelernt hat? Glaubst du, dass die Selbsthilfe da einen Anteil daran hat?
Auf jeden Fall. Mhm. Das Schöne ist, ich komme gerade aus einer Situation, wo eine 83-Jährige jetzt ihre Selbsthilfegruppe tatsächlich beendet zum Thema Osteoporose. Die hat 25 Jahre eine Selbsthilfegruppe bei uns gemacht und wir haben sie gerade verabschiedet mit Blumen und die hat gerade noch mal erzählt, was es für sie auch bedeutet hat, diese Selbsthilfegruppe. Und sie sagte, sie wäre so ganz ohne Selbstbewusstsein in die Selbsthilfegruppe und in die Selbsthilfe gekommen und dann hätte sie immer mehr dazugelernt, hätte so viel Wissen mittlerweile über ihre Erkrankung, dass sie teilweise von Fachärzten angesprochen wird, eingeladen wurde immer wieder, dass sie in verschiedenen Zeitschriften auch Interviews mit ihr waren und so weiter. Und sie sagt, das hat meinem Ego so gut getan und meinem Selbstbewusstsein und damit meinem Leben einen ganz anderen Drive auch gegeben. Ja. Und das von so einer niedlichen 83-Jährigen zu hören, es macht einfach viel Freude und sowas sollte man auch irgendwie weitergeben können. Ja. Nicht jedem ist es gegeben, offen über seine Erkrankung zu sprechen und damit rauszugehen. Und das muss auch nicht. Also sollte sich keiner gezwungen fühlen. Aber ich glaube, dass wir jetzt auch in einer Zeit und in einem Land zum Glück leben, wo man vieles eben auch sagen kann. Also wo viele Sachen entstigmatisiert werden. Mhm. Ich glaube, heute ist sogar Weltsuizidpräventionstag. Das Thema Suizide oder überhaupt eben auch Depressionen, die dann häufig dazu führen, hat leider durch den tragischen Tod auch von dem Torwart Robert Enke, der hat auch dazu beigetragen, dass einfach darüber gesprochen werden kann. Es gibt aber auch viele andere Themen und es bedarf dann immer noch mutiger Menschen, damit mit dem eigenen Thema auch nach außen zu gehen. Und wie gesagt, ich denke, das muss auch nicht jeder, das sollte auch nicht jeder, sollte sogar jeder aufpassen, was er über Facebook alles postet und wen er liked und was er liked. Aber es gibt viele mutige Menschen, die es tun und die können damit den Weg auch für andere wieder ebnen.
Ja, die so quasi die Vorreiter sind oder die Türen
genau.
öffnen.
Ja.
Das ist ja gleich schon wieder so ein richtiges Beispiel dafür, wie viel dahinter steckt, hinter so einer Selbsthilfegruppe, wie du jetzt berichtet hast von der 83-jährigen Dame. Ich würde gerne von dir wissen, wie finde ich deine Selbsthilfegruppe? Ich stell mir vor, ich habe irgendwie ein Thema und ich wüsste jetzt erstmal nicht, wo gehe ich hin, um eine Selbsthilfegruppe zu finden oder wo rufe ich an oder was gebe ich bei Google ein?
Also wenn man bei Google Selbsthilfe eingibt, landet man relativ schnell auf der Webseite von SEKIS, also von der Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle Berlin. Und grundsätzlich, egal wo man diesen Podcast jetzt hört sozusagen, muss man sagen, in Deutschland gibt es überall Selbsthilfekontaktstellen. Und wir in Berlin haben halt das Glück, dass wir wirklich neben einer landesweiten Selbsthilfekontaktstelle, also SEKIS Berlin, in jedem Bezirk eine Selbsthilfekontaktstelle haben. Und deswegen ist das Wort Selbsthilfekontaktstelle, Selbsthilfekontakt- und Informationsstelle ist etwas, womit man immer googeln kann. Wir haben hier in Berlin eben auf der Webseite von sekis.de eine Datenbank dahinter geschaltet, wo man wirklich mit einem Stichwort suchen kann. Dann bekommt man eine Wahnsinnsliste unter Umständen, manchmal auch nur wenig Treffer, was es an Selbsthilfegruppen gibt. Und eigentlich kann man jedem, wenn man noch nicht so genau weiß, ob es zum Beispiel vielleicht Richtung Ängste geht oder doch eher Richtung Depression oder man ist sich nicht so sicher, ist vielleicht eine bipolare Störung da, dass man wirklich ein Gespräch sucht mit den Mitarbeitenden in den Selbsthilfekontaktstellen. Das sind ausgebildete, häufig Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, die einfach häufig wiederum auch durch jahrelange Erfahrung sehr viel Beratungserfahrung haben und einfach auch die Zeit haben, sich ja auf ein Gespräch einzulassen und zu gucken, passt für die Person, die anruft, eine Selbsthilfegruppe oder eben noch nicht. Und es ist von daher in Berlin eben ganz einfach, wirklich Kontakt aufzunehmen mit den Selbsthilfekontaktstellen. Am besten in dem Bezirk, in dem man gerne auch eine besuchen möchte. Ich finde, das ist auch ganz wichtig zu sagen, dass Selbsthilfe jetzt auch nicht ein Allheilmittel ist, sondern dass Selbsthilfe eine häufig begleitende Sache sein kann. Also wenn ich jemanden am Telefon habe und ich höre, der oder die Person ist hochgradig depressiv oder ist gerade vielleicht in einer Situation, die eine Selbsthilfegruppe auch überfordern könnte, dann würde ich immer eine andere Beratungsstelle erstmal vorschlagen. Und für Menschen, die zum Beispiel hochgradig depressiv sind oder gerade in einer manischen Phase oder irgendwas sind, die brauchen auch daneben immer am besten noch eine Therapie. Also Selbsthilfe kann nicht eine Therapie oder auch nicht einen Arztbesuch aufwiegen. Das ist ganz wichtig, das auch immer mitzudenken.
Also kann eine gute Ergänzung sein.
Absolut. Und zum Glück sehen das auch immer mehr Ärzte und Psychologen so und raten auch dazu. Raten ihre Patienten und ihre Klienten auch, guckt euch doch mal an, ob nicht Selbsthilfe was wäre.
Die Internetseite, die du gerade eben genannt hast, einfach für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die werden wir natürlich auch nochmal bei der Podcast-Beschreibung mit angeben. Also die braucht ihr jetzt nicht mitzuschreiben, die bekommt ihr auf jeden Fall. Und ich habe selbst auch mal recherchiert und ich habe rausgefunden, dass es in Berlin selbst über 2500 Selbsthilfegruppen gibt. Das ist natürlich eine enorme Zahl. Ja. Deutschlandweit circa 100.000 Gruppen, 3,5 Millionen Menschen in Deutschland gehen in Selbsthilfegruppen. Und das ist halt etwas, das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft nicht bekannt, dass das wirklich auch so ein großer Bereich ist. Ja. Und es gibt immer wieder diese staunenden Gesichtsausdrücke.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, dass es wirklich so ein großer Bereich ist.
Ja, und interessant ist, ich habe gerade gestern gelesen im Tagesspiegel Checkpoint, es gibt eine Umfrage gerade, die läuft noch bis Ende September. Was hat Ihnen in der Corona-Zeit am meisten gefehlt? Mhm. Und an zweiter Stelle sind Selbsthilfegruppen genannt.
Okay.
Fand ich unglaublich, dass tatsächlich so viele Menschen das auch ehrlich auch beantworten und sagen, ja, das hat mir in der Corona-Zeit gefehlt, der Besuch meiner Selbsthilfegruppe. Ja. Wow. Fand ich wirklich erstaunlich.
Ja.
Zeigt aber ja, dass die Selbsthilfe in Berlin auch irgendwie doch sehr angenommen wird.
Ja,
und dass der Senat und die Krankenkassen, die das auch mitfinanzieren, da auch wirklich etwas Wichtiges finanzieren, das auch für die Gesellschaft wichtig ist.
Bestimmt fragt sich der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin, kostet das was, wenn ich in eine Selbsthilfegruppe gehen möchte?
Also erstmal eigentlich nein, muss man sagen. Jetzt stutzen wahrscheinlich einige schon mal eigentlich. Also es ist halt so, dass die Räumlichkeiten unter Umständen eben ein bisschen Geld kosten. Das kann eben in einer Selbsthilfekontaktstelle sein, der Raum. Es kann in einer Gemeinde sein. Manchmal ist es auch in irgendeinem Physiotherapiezentrum oder wer auch immer Räumlichkeiten Menschen zur Verfügung stellt. Und diese Miete muss man natürlich irgendwie aufbringen. Nun ist es so, dass schon seit über 10 Jahren die gesundheitliche Selbsthilfe gefördert wird von Seiten der Krankenkassen. Und das heißt, dass jede Selbsthilfegruppe, die im gesundheitlichen Bereich aktiv ist, kann einen Antrag stellen über den GKV-Spitzenverband. Das macht man hier in Berlin, aber am besten dann auch mit einer Selbsthilfekontaktstelle. Die Formulare werden immer zu Ende des Jahres jeweils aktualisiert und hochgeladen bei SEKIS. Da kann auch jeder selber ausfüllen, wer es möchte. Okay. Und mit diesem Geld können dann wiederum die Räume auch finanziert werden. Und insofern, ja, es kostet ein bisschen Geld. Oder nehmen wir an, man möchte eben vielleicht mal einen wichtigen Arzt als Referenten haben. Und viele machen es umsonst, muss man sagen. Mhm. Aber manchmal muss man vielleicht doch mal ein Honorar oder eine Reisekosten irgendwie Zuschuss geben. Also solche Dinge sind tatsächlich über die Förderung der Krankenkassen finanzierbar.
Okay, das heißt, ich kann als Selbsthilfegruppe tatsächlich Gelder akquirieren, nenne ich das jetzt mal, um Fachleute einzuladen, die mit uns sprechen.
Ach ja, okay. Genau, oder auch um Weiterbildungen zu machen oder auch mal, vielleicht sogar auch mal eine Veranstaltung zu besuchen, die irgendwo anders ist, wo man sagt, das ist jetzt ein Fachvortrag, der wäre wichtig für uns, da fahren wir mal hin. Ja. Also für solche Dinge gibt es tatsächlich Geld aus Mitteln der Krankenkasse.
Okay. Okay, das ist gut zu wissen. Du hast mehrmals das Wort gesundheitsbezogene Selbsthilfe gesagt. Kannst du mal vielleicht ein bisschen genauer erklären, was hinter diesem Wort oder hinter diesem Begriff steckt? Ja. Was stelle ich mir da vor?
Also es ist so, dass wir tatsächlich unterscheiden zwischen gesundheitlicher und sozialer Selbsthilfe. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Finanzierungslogik, die dahinter steht, aber es ist auch durchaus sinnvoll. Also gesundheitliche Selbsthilfe, klar, das sind alles Themen, die eben ja, eine Gesundheit, eine Krankheit im Hintergrund haben. Die Förderung der Krankenkassen, hatte ich ja gerade gesagt, ist eben für die gesundheitliche Selbsthilfe. Und da gibt es einen Leitfaden der Förderung und da steht ein ganzer Katalog mit Krankheiten drin, die gefördert werden. Das heißt also alles von, ja, was man sich so ausdenken kann, an Süchten, an Krebs bis Rheuma, von bis zur Leukämie bis sonst wohin, alles eben wird da gefördert. Und die soziale Selbsthilfe, das sind eben ganz andere Themen. Das kann sein, dass sich Menschen treffen, die vielleicht arbeitslos sind und darüber sprechen wollen. Das können Themen sein. Wir haben gerade ein paar neue Gruppen auch. Das eine ist auch sehr durch die Medien gegangen, das Thema Verschickungskinder. Das waren eben Menschen, die in den meistens so eher, ich glaube, zwischen 50er und ich glaube sogar bis in die fast 90er Jahre hinein als Kinder und Jugendliche ja, verschickt wurden und wohl offensichtlich manchmal nicht sehr tolle Sachen erlebt haben oder schwierige Sachen erlebt haben. Das ist ganz weiträumig auf das Feld. Aber es ist so, dass in Berlin zumindest 2/3 aller Selbsthilfegruppen gesundheitlichen Bezug haben.
Zwei Drittel. Okay. Ja. Und kann ich als Laie, sage ich jetzt mal, einen Einblick bekommen in diesen Leitfaden, wo die Krankheiten aufgeführt sind, für die man...
Ja.
Also finde ich das auf eurer Homepage?
Das findet man auch auf unserer Homepage, Okay. Genau. Mhm. Da ist der immer aktuell einmal als PDF, glaube ich, abgelegt oder auch ein Link zur GKV-Spitzenverband, wo der eben auch liegt.
Ah ja, Genau. Vielleicht trotzdem nochmal, damit ihr nochmal wisst, von welcher Homepage wir sprechen. Das ist www.sickis-berlin.de. Genau. Ihr bekommt sie natürlich trotzdem eingeblendet, aber vielleicht will jetzt der ein oder andere oder die ein oder andere direkt nachschauen. Also das heißt eigentlich, dass ich, wenn ich sage, es gibt das und das Thema, ich würde gerne dazu eine Selbsthilfegruppe gründen, könnte ich quasi direkt eine Gruppe gründen. Also ist jeder...
Genau, gründen geht immer sozusagen. Allerdings muss man natürlich auch MitstreiterInnen finden. Gruppengründung kann man, das machen auch Menschen, einfach so machen. Jeder macht das so vielleicht für sich. Aber auch da helfen halt die Mitarbeitenden der Selbsthilfe-Kontaktstellen wieder. Die haben nämlich dann A, die Erfahrung, wie man eine Gruppe gründet. Die können auch als Bindeglied da sein und sind dafür da, wenn man Leute sucht. Und man kann gemeinsam mit denen Öffentlichkeitsarbeit machen. Also dafür gibt es dann auch Mittel und Unterstützung eben. Man guckt gemeinsam, wie man das auf der Internetseite von Sickis darstellt, also die Gruppe dort eintragen lässt sozusagen. Ja. Also um übrigens an Geld zu kommen von den Krankenkassen, muss man in Berlin eben in der Sickis-Datenbank auch notiert sein.
Ah, ja.
Da muss man einen Antrag stellen. Also muss man zwar einmal was ausfüllen, das ist logisch, auch aus Datenschutzgründen muss das alles Mögliche da auch unterschrieben werden, aber an sich ist das eine einfache Sache. Und eine Selbsthilfegruppe gründen, das kann aber auch schon mal dauern. Also wir haben jetzt gerade einen Fall, dass zum Beispiel eine Frau letztes Jahr schon eine Gruppe gründen wollte zum Thema mutterlose Töchter. Sie selber hat ihre Mutter im Alter von 5-6 Jahren verloren und sie suchte halt andere Menschen, andere Frauen, die ebenfalls ihre Mutter in jungen Jahren verloren haben. Und das hat jetzt fast ein Jahr gedauert, muss man sagen, bis wirklich so 3-4 Leute zusammen sind, vielleicht sind es jetzt auch schon 5-6, die sagen, ja, ich möchte mich dazu austauschen, genau zu diesem Thema. Und jetzt haben wir dann auch einen Raum gefunden, eine Uhrzeit gefunden, die passt und jetzt legen die los. Ich glaube, heute Abend sogar zum ersten Mal.
Wow.
Ja. Also das kann schon mal dauern, aber es geht auch schneller. Also ich will jetzt nicht immer sagen, dass das ein Jahr dauert, falls... Willst niemanden ängstigen, dass es so lange dauern muss. Es kann auch sehr viel schneller gehen. Das hängt auch vom Thema ab.
Ist ja auch ein spezielles Thema. Also ich stelle mir auch gerade vor, auch da, wie finde ich heraus, dass es sowas gibt, dass es so eine Gruppe gegründet werden soll. Ne? Da ist dann natürlich die Arbeit der Kontaktstellen total wertvoll, diese Öffentlichkeitsarbeit auch zu machen.
Genau, also die Frau, die zum Beispiel diese Gruppe jetzt gegründet hat, die Gruppe steht schon seit einem Jahr auch in der Datenbank. Das heißt, Menschen, die danach suchen und sagen, Mensch, aber das Thema habe ich nun mal, die können die auch schon finden, nehmen dann Kontakt mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle auf und dann führen wir erstmal eine Liste und führen die Menschen zusammen. und gucken einfach, ob die auch miteinander auskommen und ob die Interessen die gleichen sind und die wirklich so eine Gruppe dann starten wollen.
Ja, das bringt mich gerade irgendwie zu einer Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird. Du hast gerade gesagt, wir gucken dann, ob die Menschen zusammenpassen.
Ganz grob.
Ganz grob.
Letztendlich müssen sie das selber entscheiden.
Ja, weil ich habe mich gerade so gefragt, das werde ich auch öfter in der Uni gefragt, was passiert denn, wenn die Gruppe sich trifft und man stellt fest, das harmoniert nicht oder jemand ist irgendwie vielleicht ein bisschen, nimmt viel mehr Raum ein als die anderen. So wie ich das verstanden habe, ein Merkmal von Selbsthilfegruppen ist ja, dass da keine sogenannten Fachleute sind. Ja. Wie funktioniert das? Viele können sich das nicht vorstellen, dass das dann auch wirklich funktionieren kann.
Ja, ich meine, jedem von uns ist auch klar, wir sind alles Menschen und man trifft ja selber auch manchmal auf Menschen, wo es nicht so passt und nicht so harmonisch ist irgendwie. Und natürlich passiert das auch in der Selbsthilfe, ganz klar. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, ganz wichtig ist, dass die Selbsthilfegruppe selber entscheidet, also alles selber entscheidet, wer aufgenommen wird in die Gruppe. Und das bedarf manchmal eben auch vieler Gespräche. Manchmal bedarf es auch einer Unterstützung. Dann ist es eben möglich, auch eine Unterstützung durch die Kontaktstellenmitarbeitenden zu bekommen, wenn es da Probleme gibt, akute Probleme gibt. Grundsätzlich viele Gruppen, und das raten wir eigentlich auch immer, machen am Anfang schon so eine kommende kleine Begleitung durch die Selbsthilfekontaktstellen, gerade wenn jemand noch nie so eine Gruppe besucht hat vielleicht und keiner ist da, der schon Erfahrung hat. Dann helfen wir gerne auch mit, es gibt auch ein schönes Heft dazu, eine Anleitung, die heißt Selbsthilfegruppen Anleitung zum Handeln. Die ist sehr schön, wo das auch nochmal beschrieben wird, dass sich Gruppen auch eigene Regeln geben. Einander aussprechen lassen, immer beim Ich bleiben, keine Vorwürfe machen. Gibt es ganz unterschiedliche Formen, die das annehmen kann. Das entscheidet die Gruppe aber selber. Und die kann natürlich unter Umständen auch mal entscheiden, dass jemand vielleicht gehen muss aus einer Gruppe. Und ganz ehrlich, es passiert auch nicht so selten. Natürlich versucht man da immer auch noch zu vermitteln, wenn das gewünscht ist. Aber es kommt einfach vor. Und da muss sich auch keiner einen Vorwurf machen, denke ich, oder dass sich dabei blöd fühlen. Das ist einfach ganz menschlich, ganz normal.
Möglicherweise gibt es Personen, die eben, für die ist das Konzept Selbsthilfe vielleicht nicht das richtige oder nicht das geeignete Mittel, um sich mit seiner eigenen Betroffenheit zu konfrontieren oder also auseinanderzusetzen.
Gerade Menschen eben, die sehr viel Raum einnehmen und die immer nur über sich selber reden wollen. Darum geht es in der Selbsthilfe nicht. Übrigens, das ist auch sowas. Ich finde, ein Vorurteil von Selbsthilfegruppen, das hört man tatsächlich ja häufiger, ist, ach, die sitzen doch nur rum und jammern. Und das ist etwas, auch da mittlerweile kriege ich die Krise, wenn ich sowas höre oder lese irgendwo, weil ich einfach denke, ihr wisst überhaupt nicht, worüber ihr sprecht. Natürlich, wenn ich jetzt eine Selbsthilfegruppe zum Thema Krebs habe und jemand hat akut vielleicht eine Chemotherapie und es geht dieser Person nicht gut, natürlich ist das in dem Augenblick schwierig, aber die Menschen in der Selbsthilfegruppe, die fangen so etwas auf, die können so etwas auffangen, die geben Kraft, die machen ganz viel Mut. Und mir hat neulich auch noch jemand gesagt, ja, aber bei denen ist doch das Glas immer halb leer. Da habe ich nur gesagt, nee, genau andersrum. Bei denen ist das Glas eigentlich immer halb voll, weil es immer irgendjemand in der Gruppe gibt, der was Aufmunterndes sagen kann, der vielleicht auch mal einen wertvollen Hinweis geben kann und der einfach da ist. Allein das gibt schon so viel Kraft und macht so viel Mut. Das müssen wir nochmal überlegen, ob das nicht auch ein Slogan für uns nochmal sein kann, das Glas ist nicht halb leer, sondern halb voll. Fällt mir gerade dazu ein.
Ja, der begegnet mir tatsächlich auch sehr oft, dieser Spruch in der Selbsthilfe. Genau, ich glaube auch, was ein großer Mehrwert in der Selbsthilfe ist, ist einfach diese Identifikation untereinander. Also wenn jemand, der selber Depressionserfahrung hat, jemand anderes sagt, wie er damit umgeht, hat das mehr Gewicht, als wenn es ein Arzt sagt beispielsweise. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ein bisschen unterschätzt wird, die Kraft, die dahinter steckt, weil man eben diese gleiche Identifikation hat, also der gleiche Grund, weswegen man zusammenkommt und sich austauscht. Das ist auch was ich immer wieder gerne den zukünftigen Multiplikatoren in der Selbsthilfe, denen auch immer gerne mit auf den Weg geben möchte. Und das wird mir auch oft gefeedbackt von Menschen, die in Selbsthilfegruppen gehen, dass das einer der Gründe ist, warum sie einfach auch dorthin gehen, weil sie sich verstanden fühlen und deswegen besser vielleicht auch eine Empfehlungen annehmen können von jemandem.
Genau. Ja. So. Ich meine, wenn man sich vorstellt, so Menschen mit Depressionen zum Beispiel, die werden in ihrem Umfeld im Zweifelsfall immer hören, ach, stell dich nicht so an oder dir geht, was willst du denn, du hast doch alles am besten noch. Oder,
geh doch einfach mal raus.
Genau, dir geht's doch gut, dir fehlt's doch an nichts. Ja. Das will man dann aber nicht hören. Und wenn man dann in eine entsprechende Selbsthilfegruppe geht, dann muss ich mich nicht erklären, dann muss ich nicht sagen, warum ich depressiv bin oder mir kann es auch, sei es finanziell oder sonst wie, so gut gehen, wie auch immer. Das ist nicht der Punkt, sondern das ist das Gefühl der Depression. Ja. Wenn man das allein schon niemandem erklären muss und nicht das Gefühl hat, jemand von außen tut so, ja, ja, wird schon wieder. Ich glaube, das allein, und das hören wir ja auch immer wieder aus der Selbsthilfe, das allein ist so erleichternd. Und ich glaube, dieses Gefühl, wirklich inmitten von Gleichen zu sein, und daraus eine Kraft zu schöpfen, das ist was ganz Fantastisches.
Ja, das ist ein wesentlicher Merkmal, finde ich, den eine Selbsthilfe ausmacht auch. Ich hatte ja am Anfang angekündigt, dass wir auch ein bisschen, also dass wir so ein paar mehr Bereiche heute besprechen wollen. Und du hast zwar jetzt öfter uns auch schon erzählt, was eine Selbsthilfe-Kontakt- und Beratungsstelle oder Informationsstelle so macht. Und ich würde da aber gerne noch mal ein bisschen genauer nachfragen wollen. So, vielleicht kannst du mir noch mal sagen, was genau macht eine Selbsthilfe-Kontakt- und Beratungsstelle oder Selbsthilfe-Kontakt- und Informationsstelle? Ne? Es gibt, glaube ich, auch da
unterschiedliche Begriffe ganz unterschiedliche. Manche heißen auch bundesweit SEKIS, Potsdam hat SEKIDS. Es gibt KIBIS und KISS, also ganz unterschiedliche Abkürzungen dafür auch. Also, ich komme jetzt von SEKIS Berlin, Selbsthilfe-Kontakt- und Informationsstelle. Und wir haben hier in Berlin, das sagte ich glaube ich vorhin schon, eben das Glück, dass es in jedem Bezirk tatsächlich eine finanzierte Selbsthilfe-Kontaktstelle gibt. Die Finanzierung läuft eben über die Krankenkassen und über den Senat. Und die Selbsthilfe-Kontaktstellen und Informationsstellen sind eben dazu da, zum einen Beratende zu beraten. Die können entweder zu uns kommen in den Sprechzeiten oder rufen an, schreiben E-Mails, melden sich manchmal auch über Facebook oder Instagram weniger, aber über Facebook kommt es schon vor. Das heißt, wir beraten Leute zum Thema Selbsthilfegruppen. Wir bieten Räumlichkeiten an für Selbsthilfegruppen, die eben sich regelmäßig treffen wollen, egal ob es wöchentlich ist oder nur zweimal im Jahr. Darüber hinaus beraten wir eben insbesondere bei Gruppengründungen. Das heißt, wenn Menschen eine Gruppe gründen wollen, helfen wir eben gerne auch dabei, das zu tun. Wir helfen dabei, wenn eine Gruppe Selbsthilfeförderung in Anspruch nehmen will von den Krankenkassen, helfen wir gerne auch beim Ausfüllen des Antrags dazu. Die Fortbildung finde ich ganz wichtig, die wir anbieten. Also SEKIS gibt jährlich ein Fortbildungsprogramm heraus, das findet dann in unterschiedlichen Kontaktstellen statt und beinhaltet querbeet alles Mögliche, wie gehe ich mit schwierigen Gruppenmitgliedern um, bis hin zu, wie mache ich mal eine etwas andere Öffentlichkeitsarbeit für mich und meine Gruppe oder für mein Thema. Es ist querbeet, es gibt auch Supervisionen für Gruppen. Also das ist ein tolles Fortbildungsprogramm, das wir ja jedes Jahr aufstellen. Und seit diesem Jahr machen wir es nun auch erstmal pandemiebedingt, konnten wir damit anfangen, aber eigentlich wollte ich es schon länger machen, bieten wir auch Webinare oder Online-Seminare an, sodass auch Menschen sich einfach vor ihrem heimischen Computer zuschalten können. Okay. Und das finde ich auch sehr gut, dass wir da endlich gelandet sind.
Wird das angenommen von den Menschen?
Also wir haben jetzt 3, 4, glaube ich, gemacht und es war unterschiedlich. Mhm. Aber die dabei waren, fanden es sehr gut. Mhm. Okay. Also wir merken leider, dass es viele Menschen gibt, die da doch Berührungsängste haben. Dabei ist es echt nicht schwierig. Klar passieren immer mal wieder technische Probleme, tauchen auf, aber eigentlich ist es eine schöne Sache und man muss sich nicht, was weiß ich, von Pankow wegbewegen, um in Zehlendorf eine Fortbildung zu besuchen. Also ich finde, das hat durchaus Zukunft. Mittlerweile, ich glaube, das werden die nächsten Sachen, werden hybride Veranstaltungen sein, dass man vor Ort sein kann oder sich online zuschalten kann. Also das finde ich auch eine tolle Entwicklung.
Wenn jemand mal nicht in Anführungszeichen in die Gruppe passt, da ist es natürlich total klasse, dass ich dann an der Fortbildung teilnehmen kann, um zu lernen, wie ich mit diesen Situationen umgehe. Das war mir gar nicht so bewusst, dass man auch da aufgefangen wird sozusagen, weil oft ist es ja so, dass manche oder dass in Beratungen Menschen sagen, ja, eigentlich, ich traue mir das nicht zu und da sind keine Fachleute. Und deswegen ist dieses Fortbildungsangebot so eine tolle Ergänzung, dass aus meiner Sicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, würde ich einfach mal an der Stelle sagen.
Ja, das mag sein, aber also zum einen, wenn jemand kommt und sagt, das traue ich mir nicht zu, dann versuchen wir an der Stelle auch immer schon nicht nur Mut zu machen, sondern zu sagen, du bist die Person, die am besten weiß, um was es geht. Mhm. Du bist die Fachfrau, du bist der Fachmann. Mhm. Und da schon so ein bisschen auch Selbstbewusstsein zu geben, und ein paar Sachen kann man bestimmt auch in Fortbildung lernen, auf jeden Fall. Mhm. Was uns wichtig ist, ist das Fortbildungsprogramm, das wir machen. Da versuchen wir auch immer Selbsthilfe, also aktive aus Selbsthilfegruppen einzubinden. Mhm. Die finden, also wir haben auch Arbeitskreise und Workshops, in denen das passiert, und gerne auch hier der Aufruf, wer Interesse hat, an einem Arbeitskreis zum Beispiel eben Fortbildung teilzunehmen, kann sich gerne bei uns melden. Mhm. Wenn er Ideen hat für Themen, uns auch einfach nur ein Thema schreiben, das wir eventuell mal aufnehmen können. Mhm. Das machen wir sehr, sehr gerne. Mhm. Und jetzt bin ich schon wieder bei dem Thema Arbeitskreise, aber ich glaube, das passt dann auch ganz gut. Also die Selbsthilfekontaktstellen in Berlin treffen sich und tauschen sich natürlich regelmäßig aus. Und wir haben eben auch Arbeitskreise zu verschiedenen Themen. Fortbildung ist natürlich eins. Wir haben junge Selbsthilfe als eigenes Thema. Ganz wichtig und auch schon länger dabei ist das Thema Selbsthilfe und Migration, das gerade in Berlin, finde ich, auch sehr wichtig ist, wo wir jetzt seit diesem Jahr nicht nur von den Krankenkassen, sondern auch vom Senat etwas Unterstützung bekommen. Denn es ist leider so, dass tatsächlich Menschen mit Migrationshintergrund sehr selten in die Selbsthilfe finden. Das hat seine Gründe und das kann man auch alles nachvollziehen. Aber da wir wissen, wie wichtig Selbsthilfe teilweise sein kann, um gesundheitlich sich auf einen besseren Weg zu begeben, ist es so schade, dass es bei Menschen mit Migrationshintergrund so wenig ankommt. Mhm. Und da versuchen wir eben Wege zu finden, auch mit dem Arbeitskreis, das zu ändern. Es gibt einige Selbsthilfegruppen, migrantische Selbsthilfegruppen, aber ich denke, da könnte noch sehr viel mehr passieren.
Ja. Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Dazu werden wir natürlich auch noch eine Podcast-Folge machen.
Sehr schön.
Weil das würde jetzt, glaube ich, hier bei uns den Rahmen sprengen, weil es einfach so ein
das
großes Feld
Thema
ist. Ich würde trotzdem gerne nochmal fragen, wenn du vom Arbeitskreis sprichst, wer sind die Menschen, die den Arbeitskreis bilden? Kannst du das nochmal kurz erläutern?
Das sind in der Regel eben Mitarbeitende der Selbsthilfe-Kontaktstellen, aber zum Beispiel beim Arbeitskreis Fortbildung und beim Arbeitskreis Junge Selbsthilfe sind es natürlich immer auch Betroffene. Okay. Das heißt Menschen, die eben schon in der Selbsthilfe sind und die sagen, ich möchte jetzt gerne noch mich darüber hinaus einbringen und mit den ja letztendlich Professionellen in der Selbsthilfe, aber auch meinen Blickwinkel noch dazugeben.
Ah ja, okay, spannend.
Da sind wir auch immer auf der Suche, wie gesagt, nach Menschen, die da Interesse haben und Lust haben, sich auch da einzubringen. Mhm. Wir wollen ja zum Beispiel so ein Fortbildungsprogramm nicht von oben herab irgendwie diktieren sozusagen, sondern das soll ja Bedarfe aus der Selbsthilfe auch widerspiegeln. Ja.
Gibt es für dich so ein Thema aus den Arbeitskreisen, was dich so überrascht hat, wo zum Beispiel Betroffene mit im Arbeitskreis waren und was angesprochen haben oder was auf den Weg bringen wollten, wo du denkst, so hätte ich jetzt gar nicht gedacht oder auf die Idee würde ich gar nicht kommen? Ist sowas schon mal vorgekommen? Oder?
Wahrscheinlich am ehesten im Arbeitskreis Migration.
Mhm. Ah, ja.
Da haben wir natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund und das ist ja auch ein absolutes Muss. Mhm. Und das war für mich schon ein Lernprozess auch, als ich da angefangen habe, mich da auch verstärkt drum zu kümmern und mich da einzufinden, auch zu verstehen, warum ist das so? Warum finden so wenig Menschen mit Migrationshintergrund in die Selbsthilfe? Und dann nochmal zu gucken, woher kommt das, und auch von den Menschen selbst zu hören, wie das für sie ist. Mhm. Aber eben auch tolle Geschichten, aber das kriegt ihr hier in einem Podcast nochmal mit zu hören von traumatisierten Frauen aus Bosnien oder so, die sich wirklich hier zusammengefunden haben und ganz viel Kraft gesammelt haben und dieses Trauma auch bewältigen konnten.
Das macht natürlich neugierig auf den Podcast. Also wir haben jetzt über den Arbeitskreis Fortbildung, Migration. Gibt es noch mehr Arbeitskreise? Gibt es noch mehr Themen, zu denen sich Arbeitskreise gebildet haben?
Eines, das wir jetzt auch verstetigt haben, was uns und mir auch sehr wichtig ist, ist, es nennt sich ein bisschen kompliziert, Selbsthilfefreundlichkeit im Gesundheitswesen. Eigentlich heißt es auch noch eine Patientenorientierung. Aber das finde ich ganz wichtig, also den Gedanken der Selbsthilfe wirklich in in die Fachwelt, in die gesundheitliche Fachwelt zu bringen. Und jetzt nicht nur bei Ärzten und Krankenhäusern und Reha-Kliniken, sondern auch weiter zu denken. Wir haben ein tolles Projekt mit der Alexander-Mohn-Hochschule gemacht, wo tatsächlich Ergo- und Physiotherapeuten in einem Kurs sitzen. Und die haben gesagt, wir als Ergo- und Physiotherapeuten, wir sind so nah dran an den Menschen, die dann eben vielleicht Rheuma haben, die alles Mögliche haben, die auch manchmal auch erzählen in so einer Situation. Man liegt vielleicht da, bekommt eine Massage und erzählt dem Masseur vielleicht doch mal irgendwas oder warum haben sie denn immer so Verspannungen im Nacken? Ne? Und dann erzählen die Leute halt was und dann sind da die Ergo- und Physiotherapeutinnen sehr nah dran und kriegen sehr viel von den Menschen mit. Und manchmal wünschen die sich, das kam da eben raus, auch von den Studierenden, möchten die dann diesen, ihren Patienten sozusagen auch was mitgeben und sagen, Mensch, aber mach doch mal was. Es gibt doch Beratungsstellen, es gibt doch dies, es gibt Selbsthilfe. Und das ist für uns so wichtig, dass wir eben das Thema Selbsthilfe wirklich insgesamt in die Gesundheitseinrichtung, in das Gesundheitssystem reinbekommen. Und deswegen finde ich auch ganz toll, dass wir da, es uns gelungen ist, dann einigen Hochschulen, Fachhochschulen und so weiter auch einen Fuß in der Tür schon mal zu haben und wirklich angehende, ja, was auch immer für Berufe sie ergreifen, aber alles, was im weitesten Sinne eben mit Gesundheit, Krankheit zu tun hat und eben nicht nur den Ärzten, den angehenden Ärztinnen, nochmal zu verdeutlichen, was Selbsthilfe ist, wie es funktioniert. Und das macht ihr ja auch eben ganz toll mit immer auch einem, wie nennt ihr die?
Wir nennen das die Erfahrungsexperten.
Die Erfahrungsexperten.
Genau. Oder Experten, Expertinnen in eigener Sache.
Genau. Das ist ein tolles Konzept und ich weiß ja auch, wie sehr und wie gut das funktioniert, dass die Menschen dann auch erst verstehen, was Selbsthilfe ist, wenn ein Selbstbetroffener mal sagt, so, das hat mir geholfen.
Auch das Feedback der Studierenden ist immer, das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt, so die echten Stimmen zu hören aus der Selbsthilfe, so wie wir auch unseren Podcast nennen. Das muss aus meiner Sicht mehr passieren. Wir haben einen Bereich noch nicht so wichtig, den ich glaube, wir beide ziemlich wichtig finden, den wir noch nicht so angesprochen haben, der auch immer mehr Raum bekommt, nämlich die Angehörigen von Betroffenen. Mhm. Kannst du uns ein bisschen darüber was erzählen, was die Selbsthilfe da macht oder anbietet?
Ja, tatsächlich bekommen Angehörige im Moment immer mehr Aufmerksamkeit und ich denke, das ist auch gut so. Seit Beginn an der Selbsthilfe gibt es immer auch schon Gruppen von Angehörigen, weil natürlich jemand, der, sei es nun was auch immer für eine chronische Erkrankung oder eine Behinderung hat oder eben auch ein soziales Problem vielleicht hat, hat auch immer Angehörige, ist immer irgendwo eingebunden, hat Familie, hat Freunde, hat ein Umfeld, vielleicht auch Arbeitskollegen oder so, die unter Umständen das ja auch mitbekommen, vielleicht auch mitleiden und vielleicht auch eben ihre Probleme damit haben. Und deswegen, es gab von Anfang an eigentlich Angehörigengruppen. Also wenn man bedenkt so ein bisschen die AAs, also die anonymen Alkoholiker, als so die Keimzelle so ein bisschen der Selbsthilfe, auch da gibt es immer schon Angehörigengruppen. Und das ist zum Glück immer mehr, verstehen die Menschen auch, dass sie sagen, auch Leute, die bei uns anrufen, die sagen, hier, mein Sohn ist Alkoholiker und ich versuche den jetzt in eine Gruppe zu bekommen, dass wir dann manchmal sagen, naja, das muss er schon selber machen, aber vielleicht wäre es für sie eine Möglichkeit, wenn sie so darunter leiden, dass sie in eine Angehörigengruppe gehen. Weil auch da ja geteiltes Leid, halbes Leid tatsächlich ist und man da sehr viel Kraft und Informationen bekommt. Und ein großer Bereich, der tatsächlich auch in Berlin relativ halbwegs gut ausgestattet im Moment ist, ist das Thema pflegende Angehörige. Das heißt, es ist ja nach wie vor so, dass viele Menschen vor allen Dingen zu Hause gepflegt werden und die Menschen, die pflegenden Angehörigen eben, wahnsinnig belastet sind zum Teil. Also schlimmstenfalls noch selber im Beruf stecken, vielleicht noch Kinder haben, dann jemanden pflegen, ob nun Mann oder Eltern oder ein eigenes Kind, wie auch immer. Diese Menschen, die pflegenden Angehörigen, sind natürlich wirklich einer so großen Belastung ausgesetzt. Häufig auch eine zeitliche Belastung. Die sagen einem dann, ja, aber jetzt, wie soll ich denn jetzt auch noch Zeit finden, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen? Ja, ist bestimmt schwierig, aber auch da wissen wir eben, dass es so viel Kraft gibt, wenn man sich diese anderthalb Stunden mal freischaufelt, dahin zu gehen und es so viel wertvolle Hinweise und Tipps gibt von Menschen, die in einer ähnlichen oder gleichen Situation sind, dass man da nur sagen kann, versucht euch die Zeit freizuschaufeln, nehmt euch die Zeit, weil die gibt euch dann Kraft für den Alltag wieder. Ja. Und wir haben hier in Berlin halt auch das Glück, dass es neben den 12 also bezirklichen Selbsthilfekontaktstellen auch 12 Kontaktstellenpflegeengagement gibt, KPEs abgekürzt. Und die kümmern sich tatsächlich und bieten Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige an, auch in jedem Bezirk. Und darüber hinaus auch einen Besuchsdienst für Menschen, die eben im Vorfeld von Pflege noch zu Hause sind, die aber vielleicht einsam sind oder wo eine pflegende Angehörige sagt, ich möchte einmal im Monat wenigstens, was weiß ich, Zeit haben, um zum Friseur zu gehen oder um mal mit jemandem einen Kaffee trinken zu gehen, kann ich während der Zeit jemand zu Besuch kommen. Mhm. Also so einen Besuchsdienst bieten Vermittlungen und so bieten die KPE auch an. Schulen dann diese Ehrenamtlichen auch, das ist wirklich ein ganz tolles Angebot, das tatsächlich vom Senat und den Pflegekassen auch finanziert wird.
Und wird auch angenommen?
Das wird auch angenommen, ja. Also ich weiß, dass einige KPEn schon auf jeden Fall, was Ehrenamtliche angeht, schon gar keine mehr annehmen können, weil dann die Kapazitäten einfach am Ende sind sozusagen. Da gibt es dann aber auch noch andere Möglichkeiten, Besuchsdienste aufzurufen oder anzurufen. Aber wie gesagt, nebenbei eben auch die Selbsthilfe für pflegende Angehörige.
Ja. Pflegende Angehörige ist ja auch so ein Begriff. Man denkt erstmal, okay, pflegende Angehörige stelle ich mir sofort vor, ich pflege jemanden, der bettlägerisch ist, der gar nicht mehr im Alltag zurechtkommt.
Das muss ja gar nicht sein. Also ein pflegender Angehöriger ist auch jemand, der ein vielleicht autistisches Kind hat zum Beispiel und das aber eine bestimmte, doch sehr intensive Betreuung braucht, das aber sonst vielleicht sogar zur Schule gehen kann und alles Mögliche und trotzdem aber ist diese Person eine pflegende Angehörige. Ja. Da ist der Spielraum sehr, sehr breit, aber es sind vielfach tatsächlich Angehörige, die jemanden mit einer entweder auch vom Alter her, ein hohes Alter und eine Erkrankung, vielleicht auch demenziell erkrankt, dass solche Leute eben tatsächlich viel gepflegt werden, aber eben auch nicht nur. Kann auch sein, dass ein Ehemann MS hat und vielleicht einen schweren Schub bekommen hat und man da einfach als Angehöriger ja auch wirklich daneben steht und gar nicht mehr weiß manchmal, was man tun soll.
Ja, ich sprach so ein bisschen auch aus dem Hintergrund, weil ich glaube, dass viele pflegende Angehörige sind, sich selbst aber gar nicht als pflegende Angehörige sehen würden.
Deswegen. Das ist absolut so. Ja. Also das hat auch eine Befragung mal ergeben, dass das bin ich ja. Mhm. Und dazu gibt es auch eine sehr schöne Kampagne hier von den Kontaktstellen Pflegeengagement, die das nochmal aufgreift und sagt, ich pflege meinen Vater und aber auch meine Kontakte oder ich pflege meine Tochter, aber achte auch auf mich. Ja. Und da wird das nochmal, die Vielfalt eigentlich nochmal sehr deutlich, was das alles bedeuten kann. Ja. Aber Angehörige, wie gesagt, es gibt viele Gruppen darüber hinaus, jetzt jenseits wieder der pflegenden Angehörigen, eben auch bei psychisch Kranken, vielfach auch beim Thema Demenz natürlich. Also in ganz, ganz vielen Bereichen gibt es die. Und ich denke, das hat eben auch seinen Grund, weil auch ein pflegender Angehöriger oder ein Angehöriger von jemandem mit einer anderen chronischen Erkrankung hat eine ganz spezielle Sicht und hat eine ganz spezielle Aufgabe auch für denjenigen, der eigentlich erkrankt ist. Und das ist nicht immer einfach, mit einem erkrankten Menschen auch vielleicht zusammenzuleben, umzugehen. Vielleicht sind es auch manchmal Freunde, die sagen, ich möchte mich jetzt einfach austauschen.
Mhm. Ja, man ist natürlich auch als Angehörige oft mit einer gewissen Ohnmacht konfrontiert. Ja. Das muss man ja auch erstmal lernen, damit umzugehen.
Und eigentlich, wenn man ehrlich ist und jeder Zuhörer vielleicht sich mal das fragt, ich glaube, jeder kennt jemanden, der entweder Hilfe bräuchte oder aber kennt jemanden, der tatsächlich irgendwo hingeht oder Angehöriger ist von jemandem und dem man das vielleicht mal nahelegen kann.
Auf jeden Fall,
Die Selbsthilfe vielleicht mal auszuprobieren.
Ja. Ja, Mensch, das war ja auch eine Idee, warum wir den Podcast machen, weil die Selbsthilfe-Welt, will ich es mal nennen, die ist so vielfältig. Auf jeden Fall sprechen wir länger als 30 Minuten und wir haben so viel Themen, Informationen schon bekommen. Das macht nochmal deutlich, wie viel dahinter steckt. Ja? Und deswegen bin ich auch wirklich dankbar, dass ich gerade dich heute hier haben kann, weil du kennst eigentlich die ganze Selbsthilfe-Welt in Berlin und vielleicht sogar darüber hinaus auch, denke ich mir auch, deutschlandweit viel gesehen.
Ja, aber dabei haben wir zum Beispiel eins noch gar nicht gesagt, nämlich, dass man eben sich nicht nur im Stuhlkreis trifft und sich hinsetzt, sondern die Form der Selbsthilfe tatsächlich. Ja. Das ist tatsächlich auch was mich beeindruckt hat. Das war mir so in der Vielfalt auch nicht klar. Also, dass es eben großartige Sachen gibt von Aphasikern, die einen Chor besuchen und zusammen singen oder Menschen, die eine Malgruppe aufmachen oder die Theater spielen, ja. Menschen mit sozialen Ängsten, die diese Angst überwinden und sich jetzt sogar in ein Impro-Theater begeben und selber darstellen sind. Es gibt, ja wie gesagt, Theater, es gibt Malen, es gibt Singen, Tanzen,
Übungsgruppen,
genau. Sportgruppen. Ja. Ja. So wahnsinnig viel. Und ich habe das Gefühl, da tut sich auch immer wieder was Neues auf. Das finde ich auch so schön an Selbsthilfe, dass es da eben auch Möglichkeiten gibt, jenseits des nur wir sitzen zusammen und tauschen uns aus. Man kann das auch vielleicht auch kombinieren eben mit anderen Ausdrucksformen, mit anderen Möglichkeiten vielleicht ein Thema mal anzugehen.
Das Klettern oder Bouldern ist zum Beispiel auch eine beliebte Methode bei Menschen mit Angststörungen, weil man das da auch gut überwinden kann. Also es ist eine optimale Möglichkeit, zumal halt beides da ist, eventuell eine Herausforderung zu meistern und dann gleichzeitig aber auch Menschen zu haben, mit denen ich mich dann auch darüber austauschen kann, wie es für mich war.
Ja.
Mit Menschen, die genau wissen, was es heißt, diese Herausforderung zu überwinden. Ja. So, ich glaube, das wird auch für den Alltag der Menschen wird es einfacher.
Ja. Diese Unterstützung ist im Hintergrund zu wissen, zu wissen, da ist meine Gruppe und die würde mich jetzt verstehen oder die weiß, was ich durchmache.
Genau. Oder ich habe diese Überwindung, ich habe es geschafft, jemanden auf der bei Angststörung jemanden auf der Straße einfach anzusprechen. Und vielleicht schaffe ich auch jetzt an der Uni diesen Vortrag zu halten oder sowas. Ja.
Und das wiederum ist das nächste Stichwort. Ich merke ich könnte einen Podcast wahrscheinlich mit dir hier über Stunden machen. Aber wo mir einfällt, weil wir auch so am Rande immer mal wieder auch über junge Menschen gesprochen haben. Ich habe aber auch die 83-Jährige erwähnt.
Ja.
Selbsthilfe ist insgesamt tatsächlich ein bisschen alt, von der Altersstruktur her, was aber jetzt nicht ungewöhnlich ist, weil viele Krankheiten natürlich tatsächlich erst oder auch mit Alter zu tun haben und häufig im Alter erst auftreten. Aber wir merken hier doch auch einen Wandel und mehr Offenheit, finde ich, dass die jungen Gruppen mehr Zulauf haben und dass vor allen Dingen ganz viele Menschen im Moment Gruppen gründen, junge Menschen. Interessanterweise jetzt auch noch während der Corona-Pandemie, aber nach dem Lockdown und so weiter, wo auch sehr viele junge Menschen sich an die Kontaktstellen wenden und über Ängste und Depressionen sprechen, also Angstzustände auch und wo vieles jetzt auch rauskommt. Ich denke, jemand, der vielleicht vorher schon latent ein bisschen angstbesetzt war, vielleicht durch den Lockdown das nochmal getriggert wurde und da noch mehr rausgekommen ist, die sich jetzt wirklich auch sagen, nee, dann versuche ich einfach Selbsthilfe.
Ja.
Und, auch aber zu ganz anderen Themen. Also ist auch spannend, dass sich die Themenvielfalt so ändert. Die Dame, die heute ihre Osteoporose-Gruppe aufgelöst hat, sagt auch, die Leute, die die Krankheit haben, informieren sich im Internet und dann ist gut. Die brauchen den Austausch da nicht mehr. Aber dafür gibt es jetzt eben ganz andere Sachen von Internetsucht bis...
Polygamie ist zum Beispiel, hat sich auch eine junge Gruppe, gründet sich gerade. Also ich glaube, das vor 10 Jahren, weiß ich nicht, ob ich das Angebot gefunden hätte.
Wahrscheinlich nicht. Ja. Genau, es tut sich einfach ganz viel. Es verändert sich, die Themen ändern sich auch.
Ja.
Wie auch die Gesellschaft sich ändert.
Hier in unserer Kontaktstelle haben wir gerade eine Gruppe gegründet, Angst vorm Präsentieren. Und das hat enormen Zulauf. Also es melden sich sehr viele, die gerne an der Gruppe teilnehmen möchten. So, das ist zum Beispiel auch etwas, was sich...
was ganz klassisch ist, auch in einer Stadt eben, die natürlich viele Studenten hat und die müssen präsentieren.
Ja.
Und ich fand wirklich ein bisschen bedenklich, finde ich im Moment, so wirklich die Zunahme an jungen Menschen, die sich bei uns melden, wirklich zum Thema entweder Ängste und oder Ängste oder Depressionen, wo man auch das Thema Einsamkeit, also auch bei jungen Menschen, das vermutet man immer nur bei alten Menschen, aber das ist nicht so. Das finde ich so ein bisschen alarmierend, ehrlich gesagt. Also ich habe manchmal das Gefühl, da sind wir auch so ein Seismograf für die Gesellschaft, dass man als Kontaktstellenmitarbeiterin einfach auch vieles mitbekommt, was sich so tut und wo vielleicht auch zukünftig Probleme für die Gesellschaft auftauchen können.
Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, die Angehörigen, die treffen sich auch immer häufiger. Also wir haben viele Anfragen in dem Bereich auch. Es hat jetzt im Moment ein bisschen nachgelassen, aber vor dem Lockdown hatten wir sehr viele Anfragen und viele Gruppengründungen. Drei Stück, glaube ich, insgesamt.
Also, ja, ich fand es spannend, dass das Thema Narzissmus hier so ein bisschen aufkam in dem Augenblick, wo Trump Präsident wurde, wo ich dachte, na, vielleicht haben jetzt viel mehr Menschen erkannt, was ein Narzisst ist. Aber es ist wirklich so. Es war so, dass in dem Augenblick wirklich die ersten Gruppen, es gab vorher keine.
Ja.
Es gab keine Gruppen, die irgendwas mit Narzissmus zu tun hatten in Berlin. Jetzt gibt es, ich weiß nicht, über 10, glaube ich. Ne?
Ja,
also es ist wirklich
ja.
Also sowohl Angehörige als auch eben ja gut, selbst Betroffene dann doch eher wenig, weil ja, die Einsicht muss man erst mal haben.
Wir haben tatsächlich eine Gruppe hier mit einem Mann, der aber auch schon ein bisschen älter ist. Also da ist es wohl so ab 50, sagt man, ist es so ein bisschen offensichtlich bei den Menschen, dass es vielleicht etwas mit denen selber zu tun haben könnte.
Okay.
Und genau, das hat uns der Mann, der die Gruppe gegründet hat, der hat uns das so erklärt, dass es eventuell, ja, dass er deswegen glaubt, dass er eben jetzt in der Gruppe oder das auch gründet oder begleitet auch, weil er das so um die 50 hat, er das halt verstanden und deswegen dauert es bei vielen halt eine Weile. Also ist ein Erklärungsmodell von ihm. So, genau. Fanden wir auch ganz spannend, das mal zu hören.
Auf jeden Fall.
Ja. Also ich könnte mit dir auch noch mindestens eine Stunde mindestens hier sitzen, aber wir haben jetzt schon die nächste halbe Stunde tatsächlich zusammengekommen. Ja. Gibt es denn noch etwas jetzt im Bereich Selbsthilfegruppe oder Selbsthilfekontakt und Beratungs- oder Informationsstelle, was du sagst, was du dringend noch loswerden willst, was irgendwie untergegangen ist?
Vielleicht nochmal, weil das Thema Krankheit doch eben häufig im Vordergrund ist, in so einem Gespräch auch nochmal klar zu machen, dass soziale Themen eben auch ganz wichtig sind. Und kann man sich jetzt fragen, ich weiß es selber nicht genau, Mobbing-Opfer, Stalking-Opfer, keine Ahnung, Kreise auch von Menschen, die Opfer von rechtsextremistischen irgendwas waren. Also da gibt es einfach auch schon einiges und ich denke, da ist auch noch
sexueller Missbrauch.
Genau.
Austritt aus Sekten war neulich.
Genau, das ist auch ein neues Thema. Oder da gibt es auch Gruppen zu oder sollen auch gegründet werden, genau.
Ja.
Also eigentlich gibt es nichts, was es nicht gibt. Mhm. Und wenn man eben keine Gruppe findet, vielleicht wirklich den Mut zu haben, die Menschen in den Kontaktstellen anzusprechen, die Mitarbeitenden, und zu sagen, ich möchte zu dem und dem Thema eine Gruppe gründen, könnte mir helfen. Mhm. Dass man keine Scheu haben muss, irgendein Thema vorzuschlagen. Mhm. Ich glaube, es gibt fast nichts, was wir nicht schon gehört haben. Also auch schwierige Dinge und Trauergruppen, ganz wichtiges Thema auch.
Verwaiste Eltern gibt es.
Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Also auch, das bricht einem dann selbst fast das Herz, wenn man da mit denen ins Gespräch kommt. Ja. Das ist schon, wir haben auch eine Gruppe Suizidüberlebende, also wo wirklich ein Suizidversuch da war, der aber kein Hilferuf sein sollte, sondern wirklich sehr gut durchgeplant und alles. Und das sind schwere Themen. Das ist die einzige Selbsthilfegruppe, die es überhaupt in Deutschland gibt, weil man sich da auch sehr schwer tut. Und das ist vielleicht noch wichtig. An der Stelle haben wir tatsächlich auch eine Begleitung, also eine fachliche Begleitung. Das gibt es schon. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass es Themen gibt, wo es sinnvoll ist, die vielleicht nicht dauerhaft und immer, aber garantiert in den ersten Monaten, die wirklich fachlich auch begleiten zu lassen. Also das kann schwerwiegende Themen geben, wo man da gucken muss. Trauma ist zum Beispiel etwas, wo man nicht einfach sagen kann, ach, da gründen wir mal eine Gruppe und dann wird das schon. Also ein echtes Trauma zu bearbeiten, da gehört eben doch schon sehr viel mehr dazu. Und so gibt es eben eine Reihe an Themen, wo eine fachliche Begleitung notwendig ist, wo die Kontaktstellen aber auch gerne helfen, eben einen solchen Kontakt herzustellen und gegebenenfalls den eben auch wieder über die Krankenkassenförderung auch zu finanzieren.
Ja. Gut zu wissen.
Bestenfalls.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Das werden wir auch relativ oft gefragt, was ist denn, wenn die Themen so schwer werden? Und genau, auch da sind die Mitarbeitenden aus den Kontaktstellen auch immer bereit, Hilfestellung zu leisten.
Ja, oder auch Supervision anzubieten. Ja. Es gibt eben auch die Fortbildung zur Supervision, das ist schon auch ganz wichtig. Ja.
Genau, ich würde dich auch natürlich fragen wollen gerne, was würdest du uns auf den Weg geben?
Ich glaube vor allen Dingen einfach offen bleiben, an manchen Stellen auch offen werden. Das muss man schon auch sagen. Mhm. Wir leben in einer Zeit, wo unheimlich viel Wandel ist. Mhm. Und wir haben das jetzt dann mit der Pandemie nochmal verstärkt gemerkt. Und ich habe halt auch gemerkt, wie unglaublich schwierig das Thema Digitalisierung in der Selbsthilfe angenommen wird. Oder wie schwer sich da viele Menschen tun und viele Vorbehalte haben. Und ja, es ist definitiv schöner, wenn man sich persönlich trifft in einer Gruppe. Aber ganz ehrlich, wenn es keine andere Möglichkeit gibt und es einfach sinnvoll ist, in dem Augenblick sich nicht zu treffen, es einfach mal auszuprobieren auf dem digitalen Weg oder auch zum Hörer zu greifen und wie auch immer. Aber ich wünsche mir sehr, dass da insgesamt mehr Offenheit da ist, die vielleicht wirklich auch die technischen Möglichkeiten zu nutzen, die einfach da sind und sich da auch schulen zu lassen. auch Sekis anzurufen und zu sagen, ich brauche eine Schulung in dem Gebiet, bietet ihr das mal wieder an? Und dann kann man das auch online zum Beispiel schnell wieder anbieten. Das ist viel schneller gemacht als eine Präsenzveranstaltung sozusagen. Also wirklich keine Angst zu haben vor der Digitalisierung. Es hieß vor der Pandemie immer, ja, und wenn die Digitalisierung dann fortschreitet, dann wird es gar keine Selbsthilfegruppen mehr geben. Das hat uns die Pandemie auch gelehrt. Wenn ich sehe, wie sehr sich die Leute freuen, dass sie sich wieder treffen können und wenn es auch unter schwierigen Bedingungen ist und vielleicht mit weniger Leuten als vorher, aber das persönliche Treffen wird immer Vorrang haben. Wir sind soziale Wesen, wir Menschen brauchen das. Und ich denke, ein digitaler Austausch kann immer eine tolle Ergänzung sein. Und für Menschen, ich habe es eben auch bei der DCCV erlebt, bei Menschen, die vielleicht das Haus gar nicht mehr verlassen können, ist es wichtig, dass es Chats gibt, dass es die Möglichkeit gibt, über online irgendwo dazuzukommen oder sich zusammen zu telefonieren, auch mit mehreren, oder eben eine Videokonferenz zu machen. Es ist einfach eine enorme Chance und Erweiterung. Und die Selbsthilfe wird aber nicht aussterben in der alten Form, da bin ich mir ganz sicher.
Das glaube ich auch. Also, wenn man bedenkt, dass es die Anonymen Alkoholiker wurden 1935 gegründet, es gibt sie immer noch, also haben auch schon einiges durch. Also ich glaube, das denke ich auch, dass es die Selbsthilfe immer geben wird, die Form, das persönliche Treffen wird.
Ist immer wird das A und O bleiben.
Genau.
Das andere kann aber eine wichtige Ergänzung sein. Absolut. Und auch eine sinnvolle. Wie gesagt, wenn Menschen das Haus nicht verlassen können oder wollen oder was auch immer.
Ja. Oder in ländlicheren Gegenden.
Absolut.
Das wird hier in Berlin, sehen wir das gar nicht.
Stimmt.
Dass wir hier viele Möglichkeiten haben, die in anderen Bereichen in Deutschland gar nicht möglich sind.
So. Ja.
Wo dann das die einzige Möglichkeit auch ist, sich digital zu treffen.
Genau. Gerade wenn es eben Themen sind, die eben natürlich vielleicht seltener sind.
Genau.
Ist das ganz wichtig.
Ja.
Und ansonsten sich einfach generell, die Selbsthilfe wandelt sich. Mhm. Die wandelt sich jetzt nicht nur wegen Digitalisierung, sondern auch die Themen, was ich vorhin auch schon so ein bisschen sagte.
Und
ich glaube, das mitzumachen, manchmal habe ich das Gefühl, das fällt einigen auch schwer, aber man muss es einfach akzeptieren. Mhm. Es werden Selbsthilfegruppen sind immer schon eingegangen, werden eingehen, auch Selbsthilfeorganisationen, wo das Thema einfach aus was für Gründen auch immer nicht mehr so wichtig ist. Dafür kommen andere Themen. Und wir sehen ja, es kommen viele Themen neu, die es eben teilweise vor 5 Jahren noch nicht gegeben hat.
Offenheit, das nehme ich mir mit.
Genau. Ganz wichtig.
Ja, wir sind echt schon am Ende des Podcasts angekommen. Ein Teil von mir findet das sehr schade. Trotzdem habe ich dich ja gebeten, im Vorfeld uns eine Empfehlung von dir mitzugeben, also in Form eines Buches, Veranstaltung oder eines Filmes. Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen, deine Empfehlung mitzugeben, die wir natürlich auch in die Keynotes eintragen werden. Also man kann auch schriftlich nochmal deine Empfehlungen nachlesen.
Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das eine Buch oder der eine Film. Ich merke nur, dass immer mehr Sachen veröffentlicht werden, die im weitesten Sinne oder im engen Sinne Selbsthilfe zum Thema haben. Und das finde ich sehr gut so. Interessanterweise gerade heute bei mir in der Post eben ein neuer Kinofilm. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich fand es sehr ausdrucksstark. Der heißt Nicht allein sein, ein Film über junge Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, Depressionen und das Potenzial junger Selbsthilfe. Auch finde ich sehr spannend. Läuft, jetzt muss ich gucken, am 5.10. in Berlin auf jeden Fall. Und also einfach auch da ein bisschen gucken, was es alles gibt. Und dann habe ich 2 Sachen, die ich gerne nennen möchte. Das liegt natürlich auch daran, dass ich die Menschen dahinter kenne, aus der Selbsthilfe.
Ja.
Also das ist einmal der Film Neben der Spur, von der Depression aus der Bahn geworfen, von Andrea Rothenburg, eine Filmemacherin, die eben auch eines Selbsthilfe-Festival mal dokumentiert hat und einen Aktionstag Selbsthilfe dokumentiert hat. Den fand ich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Da sprechen eben Menschen darüber, wie es war in der Depression, wie sie wirklich aus der Spur geworfen worden sind dadurch und wie sich ihr Leben aber auch wieder geändert hat, was ihnen Hilfe gegeben hat, was ihnen Kraft gegeben hat. Fand ich sehr beeindruckend, ist eine Dokumentation. Ja, und das andere ist ein Buch, Annalis Mist, meine Kampfansage an die Magersucht, von Lea Gericke. Lea ist eine junge Frau, die eben magersüchtig war, sehr stark, und den Weg da rausgefunden hat und darüber auch ein Buch geschrieben hat. Das ist schon sehr beeindruckend, das ist manchmal auch schwer zu lesen, also hart, man das so mitbekommt, was sie alles gemacht hat, um ja, dünn zu sein und abzunehmen, noch mehr abzunehmen, noch mehr abzunehmen. Es ist irre. Okay. Das ist, finde ich, schon sehr beeindruckend, auch mit welcher Offenheit sie darüber schreibt an der Stelle und spricht. Mich beeindruckt das auch so, weil ich sie eben auch heute kenne und weiß, mit wie viel Kraft sie ja, da rausgekommen ist und jetzt anderen hilft, die in der gleichen Situation sind.
Vielen Dank. Das werden wir natürlich, wie schon angekündigt, auch nochmal in der Beschreibung dieses Podcasts mit empfehlen, sodass ihr das nachschlagen könnt, nachlesen könnt und auch euch besorgen könnt, wenn ihr das lesen wollt, den Film anschauen wollt. Und es ist ja auch schön, ins Kino zu gehen, ist natürlich jetzt auch jetzt wieder zum Teil möglich, ja, unter bestimmten Voraussetzungen und ja, vielleicht ist das dann eine gute Möglichkeit, sich diesen Film dann auch anzuschauen.
Ja, oder er wird nochmal woanders angeboten, ja, oder man kann ihn irgendwo nochmal runterladen oder irgendwas schauen.
Wunderbar, vielen Dank. Ella, es war mir eine große Freude, mit dir den ersten Podcast, die erste Aufnahme zu machen oder das erste Interview. Vielen Dank dafür und dass du dir die Zeit auch genommen hast. Und ich denke, dass wir alle wirklich einen intensiven Einblick in die Selbsthilfe bekommen haben durch dich. Und bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Ich habe mir noch nicht so genau überlegt, wie ich den Podcast beende. Wird sich entwickeln im Laufe der Zeit.
Wirst du demnächst eine Formel haben, die
Genau. Alles klar.
Dankeschön, dass ich hier sein konnte.
Sehr gerne.
Hat Spaß gemacht.
Das freut mich und alles Gute.
Das war die erste Folge von Echte Stimmen mit der wunderbaren Ella Wassink. Ihr könnt diese Episode auf Spotify anhören, demnächst auch auf unserer Homepage www.echte-stimmen.de. Gebt uns gerne ein Feedback oder wenn ihr selbst gerne mal zu Gast in unserem Podcast Echte Stimmen sein wollt, meldet euch gerne unter folgender E-Mail-Adresse hallo@echte-stimmen.de. Wenn ihr sonst mit uns in Kontakt kommen möchtet, könnt ihr das gerne über Instagram tun. Auch hier ist der Name echte-stimmen. Dort könnt ihr uns finden. Wir freuen uns auf zahlreiches Feedback und was wir auch noch gerne euch mit auf den Weg geben möchten ist, wir werden natürlich auch noch einen Jingle machen. Das war jetzt die erste Folge ohne Jingle. Ihr könnt euch also freuen mit einer musikalischen Untermalung in den nächsten Folgen von Echte Stimmen. Bis dann, eure Anja.